Gut, wir wollen jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ja, Apostelgeschichte ist lang und wir sind erst in Kapitel 8. Halbe Stunde jetzt noch und dann wollen wir uns wieder Zeit nehmen, so zum Gebet. Okay, also dann gehen wir jetzt weiter nach diesem wichtigen Prinzip, ja, dass hier und an vielen anderen Stellen das Wort Gottes uns lehrt, der Teufel wird missbraucht und Gott ist immer größer. Hier also dann, jetzt gehen wir weiter. Wir hatten schon über Zeichen und Wunder und die Bedeutung für die Verkündigung des Evangeliums und die Aufmerksamkeit zu bekommen der Leute gesprochen. Das können wir uns jetzt sparen. Ihr könnt dann nachhören in der anderen Kassette, wo das vorkam, bei, glaube ich, Kapitel 2 oder so haben wir darüber gesprochen. Ja. Jetzt sehen wir hier einen nächsten interessanten, wichtigen Punkt. Vers 9, ein Mann mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Zweimal wird das gesagt, dass er die außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, nicht mehr länger ihm, der das Evangelium vom Reich Gottes um den Namen Jesu verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Halleluja. Und hier ist ein wichtiger Punkt, den wir daraus nehmen können. Wenn das Evangelium sich wirklich entfaltet, wenn es verkündigt wird, es wird in jeder Stadt, in jedem Ort die entscheidenden, versklavenden, dämonischen Strukturen aufspüren und brechen. Das ist die Kraft des Evangeliums. In jedem Ort diese dämonischen Strukturen, die die Leute gefangen halten und verblenden und verführen und abhalten, dem Herrn zu vertrauen und auf ihn zu sehen, diese Strukturen werden durch die Kraft des Wortes aufgespürt und gebrochen werden. Und es ist nicht das wirkliche, echte, volle Evangelium, wenn das nicht geschieht. Und wir sollen wirklich den Herrn suchen, dass wir das erleben, wie das in anderen Situationen längst der Fall ist, dass es auch hier bei uns geschieht. Und wenn wir eine Parallelstelle nehmen, dann sehen wir sogar, wie Paulus seine geistlichen Radaraugen ausgefahren hatte und wie er so das geistliche Terrain sondiert hat und abgesucht hat. Und er kam in eine Situation und von Anfang an betenderweise versuchte er herauszufinden, wo ist die entscheidende Festung, wodurch Menschen gehalten werden, wodurch Menschen gebunden werden. Und dort setzt das Evangelium an. Und wenn es dort keinen Durchbruch gibt, kann man sich müde und tot predigen und es wird nichts oder nur ganz, ganz wenig geschehen. Paulus war ein großer Stratege. Lass uns einmal zu Kapitel 13 gehen. Und hier sehen wir, wo sie, Paulus und Barnabas, wo sie auf Zypern sind. Und dort heißt es im Vers 6, als sie die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier mit falschen, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einen verständigen Mann. Sie durchzogen die Insel und sie fanden den Zauberer. Die Bibel sagt, wer sucht, der findet. Und wenn es hier heißt, sie fanden, der Heilige Geist benutzt dieses Wort hier, um uns etwas zu zeigen. Es heißt nicht, sie trafen zufällig, sondern sie fanden. Sie fanden. Warum? Weil Paulus ein Stratege ist, weil er weiß, jedes Gebiet, jede Insel, jede Stadt wird beherrscht von dämonischen Strukturen. Und sie kommen hinein und sie beten und sagen, Heiliger Geist, mach offenbar und bring uns einen richtigen Punkt. Und dort muss das Evangelium ansetzen, da muss etwas gebrochen werden und dann ist Freiheit da. Und hier in diesem Beispiel sehen wir dann, wie dieser Zauberer, der interessanterweise mit dem höchsten politischen Verantwortlichen der Insel verbunden war, Und das ist in sehr, sehr vielen Fällen der Fall, dass die größten Zauberer findest du im Parlament oder an der Regierung oder bei den entscheidenden Leuten. Ich weiß nicht, wie die Strukturen hier bei euch im Einzelnen heißen, aber dort findest du die größten Zauberer. Das war immer so. Geh durch die Geschichte durch. Die Königshäuser, die Kaiserhäuser hatten immer ihre Zauberer gehabt. Immer. Weil die genau wissen, wenn sie da dran sind, ja, dann können sie den Plan der Finsternis durch diese Marionetten verwirklichen für das Land. Und da kommt ein großer Durchbruch hier und der Zauberer wird außer Gefecht gesetzt mit großer Kraft. Ja, wie wir da sehen, dass er ihn echt konfrontiert und sagt, die Hand des Herrn ist auf dir. Du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Was hat dieser Zauberer wohl seinen Zaubererkollegen gesagt, als er auf einmal blind war? Mensch, Paul, was ist mit dir passiert? Warum brauchst du jetzt einen Blindenführer? Und dann sagt sie, da sind diese Leute, die haben einfach gesagt, im Namen des Herrn, und dann kam Blindheit auf mich. Und da war für alle Zauberer offenbar, hier ist eine Kraft, die ist stärker als ihre Kraft. Hier ist eine Kraft, die ist stärker als ihre eigene Kraft. Und genau dasselbe sehen wir hier. Dieser Zauberer Simon hatte die ganze Stadt bezaubert. Ein Mensch kann solche Power haben, eine Stadt zu bezaubern. Und meinst du, das ist heute anders? Was sind das für Kräfte, wenn da zum Beispiel vor einiger Zeit in Polen ein Papst ein Treffen macht und 1 Million Jugendliche aus Polen, Litauen, Ukraine und Slowakei kommen zusammen. 1 Million. In welcher Kraft zieht er sie an? Und wenn er ihnen nicht sagt, Jesus ist der einzige Weg zur Rettung, und wenn er ihnen stattdessen bescheinigt, ihr seid alle prächtige Christen, macht man nur weiter so, dann wem dient er eigentlich? Für was steht er? In welcher Kraft kann er 1 Million Menschen versammeln? Das sind Fragen, die müssen wir mal fragen. Nicht, weil wir gegen irgendwas sind, sondern wir sind für das Evangelium, wir sind für die Freiheit, ja? Und wir sind für eine geistgewirkte Ökumene, das heißt, alle, die sagen, Jesus ist der Herr, sind unsere lieben Brüder und Schwestern. Ja? Aber nicht alle, die im Namen des Herrn kommen, sind gesandte Boten Gottes. Und da brauchen wir eine Klarheit und da müssen wir verstehen, da sind Kräfte im Spiel. Wenn einer die Power hat, 1 Million Menschen zu ziehen, das kommt nicht, weil er so charismatisch lächeln kann. Da ist etwas anderes am Werke. Und wenn das nicht für Gott ist, dann für wen ist das? Wenn das abhält von Gott, ja, wir brauchen einen strategischen Blick und wir müssen die Zeitung lesen, wir müssen anschauen, was geht in unserer Region vor und unter welchen Einflüssen sind eigentlich unsere Leute. Ja. Und du kannst das sehen, dass zum Beispiel eine Atmosphäre in einer Stadt nach einem Rockkonzert von bestimmten Bands, die Atmosphäre ist verändert, ja, und meistens nicht zum Guten. Ja. Da werden Kräfte abgeladen. Warum kommen die? Warum sind so oft Rockkonzerte zeitlich entweder direkt vorgeschaltet oder sogar parallel zu geistlichen Ereignissen? Warum? Warum ist das? Weil der Feind einfach Kräfte freisetzt in die Stadt. Und jeder Veranstaltung, mit jedem Ereignis, mit jeder satanischen Anbetung werden Kräfte freigesetzt in einer Stadt. Ja? Und das haben wir so viele Male gesehen. Eine Gemeinde veranstaltet etwas Besonderes, eine Konferenz, ein besonderes Ereignis in der Stadt. Und unmittelbar vorher oder sogar zeitgleich passiert etwas in der Stadt. Du musst nur den Kulturteil lesen. Heute findet man es unter Kultur. Und da haben wir genügend Gebetsanliegen. Wir brauchen einen strategischen Blick für unsere Gegend und für das, was Gott dort tun will. Wir müssen hinter die Sache schauen und nicht nur das Äußere anschauen, sondern sagen, was für Kräfte wirken dort. Und ich denke, wir sind da ganz, ganz, ganz am Anfang erst, ja, und brauchen ein Gespür für diese Dinge. Und wir brauchen auch wirklich wesentlich mehr Vollmacht, diese Dinge einfach wirklich anzugehen. Gott möchte, dass wir da hineinkommen und dass, wie hier Paulus einfach eine ganze, oder nicht Paulus, hier ist es Philippus, eine Stadt freisetzen kann. Ja, eine Stadt wird freigesetzt von diesen Zaubereien. Ich finde das so schön, als sie dem Philippus glaubten. Vorher haben sie dem Zauberer geglaubt. Aber das war dann zu Ende mit ihm und er versuchte seine Macht zu retten, indem er sich dann auf die andere Seite geschlagen hat. Und wir sehen, wie das dann mit ihm war. Wie er doch in seinem Herzen einfach dieses Denken an Macht und an Einfluss und Ehre und er will die Nummer eins sein und er möchte in den Augen der Menschen etwas sein, wie er das noch gar nicht losgelassen hatte. Und wie er dort, ohne das zu wissen, eigentlich immer noch ein Werkzeug des Feindes ist. Und wir sehen dann im nächsten Abschnitt hier, dass er das erlebt, dass das Auflegen von Händen dazu führt, dass der Heilige Geist gegeben wird. Ach, lass uns ruhig die Verse da vorlesen, das finde ich auch so schön und vielleicht nicht unbedingt führt es zu einer praktischen Anwendung, aber wir sehen einfach, wie klar die Dinge damals waren und was für ein Durcheinander wir heute haben. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie, nämlich die neuen Gläubigen, den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Wenn es nach der Meinung von vielen verschiedenen Richtungen und Kirchen ginge, dann würden die Apostel heute noch in Jerusalem sitzen und sagen, wenn Gott denen den Heiligen Geist geben will, dann wird er es wohl tun. Wir sind ja nicht dagegen, ja, aber wir wollen nicht menschlich irgendwas machen. Das klingt so edel, nicht wahr? Ich kenne Pastoren, die sind seit 20 Jahren offen für den Heiligen Geist. Und es rührt sich überhaupt gar nichts, weil Gott nicht gesagt hat, wir sollen auf unsere Art und Weise offen sein für den Heiligen Geist, sondern wir sollen tun, was die Schrift sagt, was wir tun sollen, um dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und die Apostel haben nicht gesagt, naja, wir haben Pfingsten gehabt und nun wollen wir mal sehen, wie das bei denen in Samaria dann vonstatten geht. Ja, sondern sie folgten der Führung Gottes und haben gesagt, die sind Christen geworden und jetzt gehen wir hin und wir werden mit Handauflegung dafür beten und dafür sorgen, dass die den Heiligen Geist empfangen. Die hatten damals nicht die Einstellung, zwar sind wir geisterfüllt, wir sind so pfingstlich charismatisch, aber vielleicht will der Herr aus den anderen irgendwie Evangelikale machen. Ja, so ein Beliebigkeitsdenken hatten die Apostel nicht. Da hatte man nicht gesagt, ja, die Kirche ist wie ein Supermarkt, jeder nimmt sich aus dem Regal, was ihm gefällt. Sondern die hatten ein ganz anderes Denken. Das ist das Reich Gottes und das funktioniert so. Und ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Und wir möchten da irgendwie nicht in das Privatleben eingreifen, wir möchten nicht herrschen über Menschen, aber wir werden ihnen klar sagen, das ist das Evangelium. Empfangt den Heiligen Geist. Da war apostolische Autorität und deswegen war auch Ordnung in der Gemeinde. Und wir haben heute Durcheinander, weil wir keine apostolische Autorität haben. Jeder macht, was ihm gut dünkt. Dem einen fällt es so ein, dem anderen gefällt es mehr so, der andere sagt so. Und so haben wir 1000 verschiedene Richtungen. Und das wird so lange so weitergehen, bis wir alle müde sind. Und bis wir sagen, Gott, bring wieder Ordnung vom Himmel. Das wird nicht durch Komitees und Absprachen und Einheitsbemühungen kommen. Es wird kommen, indem wir alle müde werden und sagen, Gott, wir geben dir das alles zurück. Komm du und bring du göttliche Ordnung. Sende Apostel, Propheten und räume einmal richtig auf. So wird es kommen. Dass wir wieder Männer bekommen wie Paulus, die sagen, wer etwas anderes lehrt, als was ich lehre, der sei verflucht. Das wäre doch was. Nicht nur, dass er solche kühnen Worte aus seinem Mund lässt, sondern dass wir wirklich auf einmal sehen, wie Menschen, die einfach ihr eigenes Evangelium predigen, auf einmal verflucht sind. Das ist ja noch stärker, als nur das zu sagen. Ja, zu sehen, dass Gott wirklich das bestätigt. Wäre das nicht schön, wenn wir das hätten? Nicht, weil wir uns wünschen, dass da einige vertrocknen, sondern weil wir uns wünschen, dass Gottes Ordnung kommt. Und das ist überhaupt kein Verlangen, das ist gar keine Sehnsucht. Gott, sende Apostel, Propheten, räume auf hier in diesem Saustall. Sondern jeder macht irgendwie, wie er möchte. Ein totales Durcheinander. Gott sende uns Ordnung, göttliche Ordnung. Das ist, was wir brauchen. Und danach sollen wir beten. Und wir werden beten, wenn wir müde geworden sind von unseren eigenen Sachen. Dann werden wir anfangen, uns danach auszustrecken. Solange wir denken, wir schaffen das noch alleine, wird dann nicht viel sich ändern. Aber wenn wir sagen, wir werden niemals in das hineinkommen, was damals sie gehabt haben, ohne Gottes Eingreifen, dann werden wir sagen, Gott, gib uns Apostel und Propheten, die in Kühnheit wieder auftreten und die eine göttliche Ordnung schaffen. Halleluja, das ist meine Sehnsucht, dass wir dahin zurückkommen, dass wir uns Gott unterordnen und dass wir ihm das alles wieder zurückgeben, was wir uns so angeeignet haben. Und dass er Ordnung schafft. Und sie waren so kühn, dass sie aufgetreten sind und sozusagen anstelle des Herrn Order gegeben haben. Vorne in der Apostelgeschichte, haben wir gar nicht gelesen, da heißt es an einer Stelle, Petrus, die Neubekehrten, die 3000, er befahl, dass sie getauft würden. Das musst du heute mal einem Neubekehrten befehlen. Da sagt er, ja Moment mal, ich lebe als freier Bürger in einem freien Land, das garantiert mir die Verfassung und ich kann es auch so machen, ich kann es auch so machen. Wir bieten das an, wir überreden, wir sagen, du, überleg doch mal, wäre das nicht was für dich? Ich meine, hier ist nicht nur Jesus, sondern das ist auch noch die Taufe. Ja? Das wäre doch mal was, überleg doch mal. Ja? Ach, ich verstehe, dein Vater ist Pfarrer und da müssen wir natürlich Rücksicht nehmen. Aber wir könnten das vielleicht heimlich irgendwie so, weißt du? Und wenn du nicht richtig getauft werden möchtest, du, dann werden wir einfach ein bisschen sprenkeln. Also je nachdem, wie du so gerade auf... So, wir machen daraus einen Supermarkt. Und dann wundern wir uns, dass da keine Ordnung ist, dass keine Autorität da ist. Und hier die Apostel haben nicht gesagt, mal sehen, wie Gott das macht, sondern Gott gebraucht uns. Und sie gingen hin und sie legten Hände auf. Sie haben nicht daneben gestanden und haben gesagt, Gott, jetzt bin ich gespannt. Sondern sie wussten, das kommt durch Hände auflegen. Der Heilige Geist kann auch kommen. Vielleicht hast du es auch bekommen unter der Dusche oder so. Ja? Aber mach daraus nicht eine Lehre. Die biblische Lehre über wie der Geist gegeben wird, ist durch Beten mit Handauflegung. Das ist die biblische Lehre. Dankeschön. Und dass es da Menschen gibt in der Bibel und heute noch, die das anders bekommen, das heißt nicht, dass wir anders lehren. Ja? Ich habe auch nicht mit Handauflegung den Heiligen Geist bekommen. Ja? Aber wenn ich für Menschen bete, dass sie den Heiligen Geist bekommen sollen, dann bete ich mit Handauflegung, weil das ist die biblische Art und Weise, wie der Geist einfach vermittelt wird. Und so haben sie das hier auch getan. Haben nicht ein verkehrtes Verständnis von Souveränität gehabt. Ja? Wir sind manchmal, Religiosität ist, wo wir das, was wir tun sollten, Gott überlassen. Und wo das, was oftmals, was Gott tun soll, wir tun wollen. Und religiös heißt, verwirrt zu sein. Aber wenn Gottes Ordnung kommt, dann werden wir klar und dann kriegen die Dinge wieder ihre richtige Reihenfolge. Und dann tun wir das, was wir tun sollen und wir haben dann Grund zu glauben, dass Gott auch seinen Teil tut. Menschen, die getauft waren, Menschen, die das Wort angenommen haben, sie waren Christen und der Heilige Geist war noch nicht auf sie gefallen. Mancher Pfarrer würde eine Krise kriegen, den Leuten zu sagen, wunderbar, dass ihr an Jesus glaubt, wunderbar, dass ihr getauft seid, aber ihr habt noch nicht den Geist empfangen. Die würden ihn steinigen. Sagen, was machst du dir an, zu sagen, wir sollen nicht den Geist empfangen haben? Und das ist, was die Apostel hier einfach ganz klipp und klar sagen. Ihr habt ihn noch nicht bekommen, aber jetzt sollt ihr ihn bekommen. Ja, denkt ihr denn, der Segen Gottes kommt durch euch? Genau, deswegen waren sie Apostel. Genau so. Ja. Ich habe Gemeinden gesehen, die haben sich aufgespult. Da hat die Gemeinde einen Mann Gottes eingeladen und der hat dort gesprochen und hat gesagt, Gott hat mir das und das gegeben für diese Gemeinde. Und sie sagen, ja, glaubst du denn, dass du uns hier was geben kannst? Kann das nicht Gott von alleine tun? Gott handelt durch Menschen, die er beauftragt hat, die er gesalbt hat. Und wenn wir Diener Gottes nicht empfangen für das, was sie sind, dann lehnen wir sogar den Herrn ab. Und dann schneiden wir uns ab von diesem Lebensstrom. Und ich kenne viele Gemeinden, die haben sich gestellt gegen Gesalbte des Herrn und heute dümpeln sie dahin in der Mittelmäßigkeit. Waren mal Stargemeinden, waren mal Gemeinden, die ein ganzes Land stark geprägt haben. Ich könnte dir einige Beispiele nennen aus USA und woanders. Starke Gemeinden, Megagemeinden, Nummer eins. Und sind einmal nicht in den Wegen des Herrn gegangen und heute entweder gibt es sie gar nicht mehr oder sie sind zur Mittelmäßigkeit irgendwie einfach abgesackt. Also die wussten, wenn sie waren, sie wussten, dass sie Auftrag haben und dass sie bevollmächtigt waren. Okay, so viel dazu. Und jetzt wieder zurück zu diesem Simon. Er sieht jetzt hier, dass die Apostel eine bestimmte Autorität haben, dass der Geist gegeben wird, wenn sie Hände auflegen. Und dann kommt er hier und er bringt ihnen Geld. Gebt auch mir diese Macht. Okkulte Menschen haben immer ein Verlangen nach Macht. Und auch wenn sie zum Herrn gekommen sind, sei sehr, sehr, sehr vorsichtig mit okkulten, mit Menschen mit einer okkulten Vergangenheit. Sie haben eine Sehnsucht, Macht zu haben und diese Macht für sich zu gebrauchen. Und Gott wird niemals Macht geben, solange er sieht, dass wir diese Macht für uns gebrauchen wollen. Gott wird nicht Macht geben, ja, wenn wir das für uns, für unseren Namen, für unsere Ehre missbrauchen wollen. Gib mir Geld, damit der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Das ist auch wieder nicht so diplomatisch. Ich meine, er hätte es ein bisschen zarter sagen können. Mein Bürschlein, ich habe den Verdacht, du bist ein bisschen neben der Spur. Nein, er war total krass und hat ihn konfrontiert. Religiöse Menschen müssen konfrontiert werden. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Ja, Bruder, weißt du nicht, wenn du sowas sagst, dann sprichst du mir den Glauben ab? Hast du schon mal solche Sprüche gehört? Ja. Er sagt, ich sehe, dass dein Herz nicht aufrichtig ist. Ich sehe das. Du kannst mir nichts anderes erzählen. Ich sehe das. Das ist einfach Fakt. Ja? Und der Heilige Geist möchte eine solche Aussage gebrauchen, um Überführung zu bringen und den Menschen einfach zur Besinnung zu bringen. Ja? Und deswegen, was wir sehen, das sehen wir und das sagen wir auch, was wir sehen. Und nicht, könnte es vielleicht sein, dass dein Herz nicht ganz richtig ist? Ich sehe, dass es nicht aufrichtig ist. Er ist ganz klar und ganz gerade. Und sagt ihm sogar auch, was er tun kann, um da herauszukommen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns wieder mal. All die Tage sind wir immer wieder dran gewesen an dieser Sache. Und hier kommt es schon wieder. Was ein weiterer Beweis dafür ist, ich rede von Buße, ein weiterer Beweis dafür, Buße ist nicht, damals haben wir Buße getan und wir haben uns bekehrt, sondern Buße ist ein Lebensstil. Buß ist ein Lebensstil und das ist jeden Tag angesagt. Immer wieder sind wir offen für den Herrn und sagen, Gott, komm, rede, überführe, prüfe mein Herz, erforsche mich. Und was ist die Heilung für ein unaufrichtiges Herz? Nicht die Seelsorgeklinik, sondern tu Buße. Oh Bruder, wir schauen, ob wir einen Platz für dich finden in der Seelsorgeklinik. Ja, viele Leute möchten in die Seelsorgeklinik, weil das nicht ihnen die Verantwortung gibt für den Schlamassel, in dem sie drin sind. Und die Bibel sagt, die Therapie und die Maßnahmen für ein unaufrichtiges Herz sind Buße, Umkehr, zurück zur Wahrheit, zurück zu dem, was wir verlassen haben, umzukehren, ja, über Bosheit Buße zu tun. Bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, das war ein geistliches Wahrnehmen, ein geistliches Sehen. Und wir würden uns in unseren Gemeinden viel Probleme ersparen, wenn wir auch mehr die Herzen sehen würden. Wenn wir erkennen würden, in welchen Zuständen Dinge sind. Ja? Ich sehe, dass dein Herz voll bitterer Galle und in Banden der und du in Banden der Ungerechtigkeit bist. Und viele Probleme, die wir haben, kommen zustande, weil wir Menschen Bahn machen, weil wir Menschen in Positionen setzen, ihnen Verantwortung übergeben und ihr Herz ist nicht rein, ihr Herz ist nicht richtig. Und sie missbrauchen das dann, was Gott eigentlich da an Gutem ihnen gegeben hat. Und das ist so typisch für, wenn du mal Seelsorge machen willst mit okkulten Leuten, dann wirst du das sehen, dieses sich weigern, Verantwortung zu übernehmen und es auf die anderen zu laden. Petrus sagt zu ihm, tu Buße. Und was sagt er? Bittet ihr für mich zum Herrn. Das war nicht eine Angelegenheit von Fürbitte, das war eine Angelegenheit von Buße. Siehst du, er verlagert die ganze Verantwortung wieder auf die anderen. Und sagt, ja, wenn du schon siehst, dass ich daneben bin, dann bete doch bitte für mich. Ja? Petrus hat nicht gesagt, Fürbitte ist deine Rettung, sondern Buße ist deine Rettung. Und das ist ein so häufiges Prinzip. Ich habe das so viele Male gesehen. Menschen, die in okkulte Dinge drin gewesen sind, die Machtmenschen sind, sie sind so unaufrichtig und sie weigern sich, Verantwortung zu übernehmen. Und Seelsorge bedeutet, ich helfe dem Menschen, seine Verantwortung zu erkennen und ermutige ihn, seine Verantwortung zu übernehmen. Seelsorge ist niemals, ach du armer Mensch, ich nehme dir alle Lasten ab. Seelsorge ist, ich helfe ihm, seine Verantwortung zu erkennen. Und ich ermutige ihn, selber Verantwortung zu übernehmen. Bittet ihr für mich, für den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Hier steht dann nicht, wie es weiter ausging, aber das ist eine ganz, ganz klassische Situation. Okay, jetzt, wie viele Minuten haben wir noch? Okay, wir gehen einfach weiter, ja? Immer weiter, bis wir durch sind. Nein, wir wollen noch ein paar Minuten machen. Aber wir können hier einfach das Nächste schon sehen. Ich predige ja nicht, wir schauen uns einfach nur gemeinsam hier Apostelgeschichte an. Jetzt kommt ein weiteres wichtiges Prinzip für das Reich Gottes, was wir kennen müssen und worin wir ruhen müssen. Und wenn wir das nicht erkennen, werden wir sehr unruhig sein. Und das ist die Sache hier, der Herr plant und leitet. Der Herr plant und leitet den Aufbau und den Fortschritt des Reiches Gottes. Und wenn wir das nicht verstehen, dann versuchen wir über das, was Gott gesagt hat, hinauszugehen oder wir versuchen an unseren eigenen Ideen festzuhalten. Wir können nicht vertrauen, wir sind total unruhig und wir überladen uns mit Aktivitäten und mit Verantwortung und so weiter. Hier sehen wir Philippus also in dieser Erweckung und das war eine gewaltige Erweckung. Vers 8 heißt, große Freude war in der Stadt, ja, viele Heilungen und Dämonen wurden ausgetrieben und so weiter. Also echt eine Bewegung des Heiligen Geistes, viele wurden getauft und mitten in der Erweckung einfach kommt ein Engel des Herrn und sprach zu Philippus, steh auf und geh nach Süden. Das ist der Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Könnten wir das mitten in der Erweckung, die Stimme des Herrn hören und wir sollen in die Wildnis gehen, an einen Ort, der öde ist? Ich glaube, wir würden denken, das ist der Teufel. Hier ist Erweckung und da kommt eine Stimme, die sagt, ich soll jetzt weggehen. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch der Urheber der Erweckung und jetzt soll ich auf einmal weggehen, dann bricht das doch alles zusammen. Und da war eine Vertrautheit mit Gott, da war ein solches Kennen der Stimme Gottes, ein solches Offensein für seine Führung und vor allen Dingen eine solche Willigkeit, nicht für sich selbst zu arbeiten, dass er imstande war, in der stärksten Erweckung auf eine Straße zu gehen, wo der Engel ihm schon gesagt hat, dass dieser Platz öde ist. Da ist also nichts los. Und glaube, manches Mal möchte der Herr uns mitten aus dem, wo viel los ist, herausrufen, und irgendwo hinführen, wo es ganz öde ist, wo es ganz ruhig ist und wo gar nichts los ist. Und wir denken, das ist der Feind. Bei Jesus heißt es, als der Geist auf ihn kam, er führte ihn in die Wüste. Das ist das Erste, was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Er will uns in die Wüste führen. Und Philippus kannte diese souveräne Planung und Leitung des Herrn. Das heißt einfach so ganz lapidar. Und er stand auf und ging hin. Das ist so gewaltig. Keine Kämpfe, kein Schmollen. Ach Herr, die Erweckung macht mir so einen Spaß und es ist so toll hier. Und er stand auf und ging hin. Es war ihm egal. Und Gott wird uns an den Punkt bringen, wo uns alles egal ist. Ob die Menschen Hurra schreien, uns applaudieren, ob sie uns mit Steine werfen, ob sie uns rausschmeißen, ob sie sagen, wir sind vom Teufel, ob irgendetwas passiert, wir haben nur noch ein Ziel, wir wollen Gott folgen. Ob das Ehre oder Schande bedeutet, ob das Großes oder Kleines ist oder irgendetwas, wir möchten einfach Gott dienen und wenn das einmal für eine Zeit lang im Gefängnis ist, wir werden im Gefängnis sein. Ich habe neulich von einer äthiopischen Schwester gehört, ich war so berührt davon, sie war Asylantin, und hat das nicht durchbekommen, diesen Asylantrag. Und der Herr sprach zu ihr und sagte, ich möchte, dass du für mich ins Gefängnis gehst. Können wir das glauben? Kann das Gott sein? Und kurze Zeit später, sie wurde abgeholt und sie sollte ins Gefängnis kommen und sollte dann abgeschoben werden. Und diese Abschiebung hat sich verzögert. Und sie war wochenlang im Gefängnis. Und sie hat im Gefängnis gepredigt und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, ob es 27 oder irgendwas mit 30 Leute hat sie zum Herrn gebracht, dort im Gefängnis. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist, sie hat einen Hauskreis da begonnen und echt der Heilige Geist wirkte im Gefängnis. Da sind gewaltige Dinge passiert und der Herr hat sie vorgewarnt, hat gesagt, ich möchte, dass du für mich ins Gefängnis gehst. Wir würden sagen, Satan, weiche hinter mich, wenn wir sowas hören. Wir können das nicht glauben, dass Gott möchte, dass wir einen Dienst haben im Gefängnis. Ja. Und witzigerweise, sie ist immer noch in Deutschland. Ja? Irgendwie, alles ist auf einmal wieder anders geworden. Und sie ist immer noch in Deutschland. Und Gott hat sie gebraucht dort in dem Gefängnis. Eine solche Hingabe, eine solche Verfügbarkeit für Gott, dass es nur noch um eins geht, ihm zu dienen, egal wo und wie. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Paulus und die anderen, dass das Vorbestrafte waren? Die haben schon im Gefängnis gesessen? Ein vorbestrafter Prediger, kann denn das sein? Mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Schade, verlierst du viel Segen. Und hier sehen wir, wie Gott die Übersicht hat. Gott arbeitet an allen Enden gleichzeitig und wir sind nur ein Teil in seinem ganzen Plan. Und manchmal wir denken, wir sind der Mittelpunkt seines Plans. Aber Gott ist der Mittelpunkt. Und auf der einen Seite hat er diesen Finanzminister von Äthiopien, ach passt ja gut, hier, den hat er vorbereitet und der ist jetzt reif, dass er seinen Durchbruch kriegt. Und auf der anderen Seite ist Philippus, der ist verfügbar, der kennt die Stimme des Herrn, der ist bereit, sogar eine laufende Erweckung zu verlassen. Und Gott bringt die beiden zusammen. Weil hier ein neues Ding geschehen soll, weil das Evangelium jetzt einfach nach Äthiopien soll. Und er ist da auf dieser Straße, stell dir mal vor, auf der Straße, da passiert überhaupt nichts. Und auf einmal kommt ein Wagen, Vers 29, der Geist sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Das war der erste Heiliggeist-Tremper. Tritt hinzu, schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu. Wir werden das noch an manchen anderen Stellen sehen. Nimm einmal die Apostelgeschichte und streich mal alles raus, wo Leute vom Heiligen Geist durch das Wort des Herrn umgelenkt werden und beauftragt werden. Und du wirst sehen, es bleibt nichts mehr übrig. Die ganzen Storys bauen alle aufeinander auf diese eine Sache, dass da Leute die Stimme des Herrn hören. Leute hören die Stimme des Herrn und sind, obwohl es manchmal verrückt ist, obwohl es manchmal ihr Leben kostet, sie sind bereit, darauf alles zu setzen und zu tun, was absolut verrückt ist. Und ich glaube, wir brauchen eine echte Befreiung von Ängsten. Wir brauchen eine Befreiung von diesem Schema F-Denken, von diesem Denken, Christsein funktioniert so und so. Ich glaube, Gott möchte Dinge tun, die sind ganz anders, als wir uns das vorstellen. Ja? Oder er möchte vielleicht Dinge von uns, die etwas ungewöhnlich sind. Ich war vor einiger Zeit, es ist schon ein paar Monate her, war ich auf einer Konferenz. Und da sah ich einen jungen Mann da rumlaufen, der hatte so lange Haare. Und so ein Lederkram hatte der an, ja? Nur so ein Lederzeug, so mit so ganz langen Fransen und so. Und ich dachte, Mensch, das ist doch hier eine Konferenz für Christen, da kommen ja auch jetzt Heiden hin, ja? Und dachte ich, naja, ist ja eigentlich ganz gut, ne? Das kann ihm ja nur gut tun, irgendwie so unter die Atmosphäre des Heiligen Geistes zu kommen, ja? Und nach einer Weile später, irgendwie war eine Veranstaltung und da war eine Musikgruppe und die hatte auch so eine schöne Kongas und dann sehe ich diesen Langhaarigen da an den Kongas spielen. Ich denke, na, das geht jetzt aber zu weit, also, ja, also, meine, wenn er jetzt hier kommt und will sich bekehren. Und dann wurde ich großzügig und dann habe ich gesagt, na, vielleicht ist es ja ein Neubekehrter. Ne? Und dann kam der nächste Pharisäer-Gedanke. Ja? Aber das ist doch nicht in Ordnung, Neubekehrte gleich an die Musik zu lassen. Das weiß man doch, wie gefährlich das ist. Ja? Ich habe nur nach dem Äußeren. Und dann kam ein Mann Gottes, nahm mich an die Seite und sagte, guck mal, siehst du den da hinten an den Kongas? Ja, sag ich, der ist mir auch schon aufgefallen. Ja? Da sagt er zu mir, das ist ein ehemaliger Baptistenpastor. Aber Gott hat ihn jetzt geschickt zu den Randgruppen, zu den Outlaws in der Stadt. Und du sollst den mal kennenlernen. Und ich ging dahin und ich guckte den in die Augen. Und ich sah, was für klare Augen dieser Mann hatte. Und ich sah das Erbarmen Gottes in seinen Augen. Ich dachte, Mann, was bin ich für ein Idiot. Ja? Nur weil der lange Haare hat, weil der nicht in mein Schema passt, von wie ein Christ aussehen muss. Ja? Deswegen dachte ich, na, im günstigsten Fall ein Neubekehrter. Aber ein reifer Mann Gottes, der sein Baptistenamt aufgibt, um den Randgruppen zu dienen. Und wir haben alles so eingekästelt. So muss man es machen und so sieht man aus, wenn man Christ ist. Und so muss das laufen und so. Wir haben alles in Schachteln gepackt. Und dann wundern wir uns, warum immer Dinge passieren, die in unsere Schachtel nicht reinpassen. Weil du kannst Gott nicht in eine Schachtel tun. Ja? Und das finde ich so unwahrscheinlich, dass sie so flexibel waren. Ja? Du kennst bestimmt diesen gesegneten Mann Gottes, Walter Heinrich. Das ist einer seiner Kernaussagen. Sei flexibel, sagt die Bibel. Ja? Gott ist ein bisschen größer und Gott kann ungewöhnliche Dinge tun. Und unsere durchschnittlichen charismatischen Gemeinden sind so langweilig. Weil wir so bürgerlich sind und weil wir das bürgerliche Leben verwechselt haben mit Leben im Heiligen Geist. Und darum sehen die Gemeinden alle gleich aus, darum haben sie alle den gleichen Namen. Ja? Und das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber Gott ist kreativ und Gott leitet und Gott plant. Und wir brauchen eine Befreiung von unseren Schachteln. Wir brauchen eine Befreiung. Und Gott, hol uns aus dieser Box raus. Ja? Wir sind gar nicht offen dafür, wenn Gott sagt, lass dir die Haare wachsen, zieh dir Lederfransen an. Du würdest sagen, das muss der Teufel sein. Du bist überhaupt nicht offen für sowas. Du sagst, das kann doch nicht sein. Ich bin solider Bankangestellter. Ich kann mir doch nicht die Haare wachsen lassen. Ja, wir stecken Gott in eine Schachtel. Aber Gott ist Gott und er wird uns befreien. Und er wird Gemeinden kreativ und lebendig und individuell machen. Ja? Und er wird uns rausholen. Und dazu ist notwendig, dass wir dieses Prinzip, was ich einfach jetzt nur hier erwähnt habe, werden es später noch uns noch mehr anschauen. In Apostelgeschichte 9 geht es dann schon wieder weiter. Der Herr plant und leitet. Und Gemeinde heißt, jeder Einzelne lernt, seine Stimme zu hören und jeder Einzelne lernt zu tun, was Gott ihm sagt. Das ist Gemeinde. Das hat nichts damit zu tun, dass wir alle wild durcheinander irgendetwas machen. Die Gemeinde hat Ordnung, aber es ist eine göttliche Ordnung. Und da passen die Dinge zusammen. Und wenn du einen bestimmten Ministry hast zu den Outlaws, ja, du kannst sicher sein, ja, dein Pastor wird das auch verstehen. Ja, und du musst nicht sagen, ja, meine Ältesten verstehen das nicht. Und dann gehst du alleine ohne Gemeinde und hast da dein Ministry an den Randgruppen. Vergiss es. Einen Dienst, ohne dass deine Ältesten hinter dir stehen, wage das ja nicht. Wage das ja nicht. Das ist Harakiri. Geistliche Harakiri. Ja? Selbstmordkommando. Einen Dienst zu haben, Dienst zu suchen, ohne dass du die Rückendeckung deiner Leiterschaft hast. Ohne dass du weißt, das hat nicht nur Gott mir gesagt, das sieht auch mein Pastor und meine Ältesten und sie lieben mich, sie stehen dahinter. Und auch wenn ich lange Haare habe, sie wissen, dass ich immer noch im Geist bin. Das ist, was wir brauchen. Und dann werden wir kreativ sein. Wir werden in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und der eine geht dorthin, der andere geht dahin, der andere hat hier einen Dienst. Und es wird sehr vielfältig sein. Der Herr plant und leitet. Und zwar nicht so, wie das immer unserer Logik entspricht. Nicht so, wie wir immer uns vorstellen, wie es sein müsste. Und Gott hat an jeder Stelle auch eine andere Strategie und möchte anders einfach anfangen, ja. Ich habe Gemeinden schon gesehen oder gehört davon, die haben begonnen, indem man in diesem Viertel eine Kinderarbeit gemacht hat. Und daraus ist eine Gemeinde entstanden. Aber das heißt nicht, dass wir überall jetzt eine Kinderarbeit anfangen, um eine Gemeinde zu gründen. Ja? Und nicht überall gehen wir zu den Rockern, um daraus eine Gemeinde werden zu lassen. Ja? Gott ist vielfältig und Gott sagt, an diesem Platz sollt ihr es so machen und hier macht ihr es so. Der Herr ist im Regiment. Ja? Und hier ist ein Mensch gehorsam und was ist das Ergebnis? Das Evangelium wird für weiß ich nicht wie viele Hunderte von Kilometern weiter transportiert in dieses Land Äthiopien. Ja, und die Überlieferung sagt, das ist der Anfang des Christentums in Äthiopien gewesen. Ein einzelner Mensch hat das Evangelium dahin gebracht, weil Philippus gehorsam war. Weil Philippus die Erweckung hat stehen lassen und er war bereit, an einen einsamen, öden Ort zu gehen. okay, ich schätze, hier sind schon unsere halbe Stunde jetzt irgendwie um. Und wir werden dieses Prinzip weitersehen und werden erkennen durch die Apostelgeschichte hindurch, wenn du das wegnimmst, dass Gott selbst die Regie hat, dass er einzelne Leute zu speziellen Dingen beauftragt, wenn du das wegnimmst, fällt das ganze Buch auseinander. Dann passt nichts mehr zusammen und wir verstehen nicht, warum ist Paulus nach Mazedonien gegangen, warum wurde Paulus, der Saulus erfüllt mit dem Heiligen Geist und dies und jenes und so weiter. Alles passt nicht mehr zusammen, wenn dieses wichtige Ding einfach verloren geht. Und es sollte unser Ziel sein, mach mich sensibel, Heiliger Geist. Lehre mich, deine Stimme zu hören. Lass mich verstehen. Und es beginnt nicht damit, dass Gott dich für eine Verabredung schickt mit einem Finanzminister. Es beginnt damit, dass Gott zu dir redet, geh mal zu deinem Nachbarn, schreib mal einen Brief, ruf mal an, ganz kleine Dinge. Es fängt nicht damit an, dass wir einen Finanzminister treffen, ganz kleine Dinge. Aber Effektivität hängt davon ab, dass wir seine Stimme lernen zu hören. Und je mehr wir das können, umso mehr einfach kommen wir hinein in das, was Gott für uns braucht. Okay, wir haben ja morgen noch einen Tag, mal gucken, was wir da tun. Hier hören wir jetzt einfach auf, jetzt nehmen wir uns noch Zeit, kommt noch bitte nach vorne. Wollen wir einfach das, was wir heute gehört haben, so jeder für sich ins Gebet nehmen und reagieren und sagen, Gott, an dieser Stelle brauche ich Hilfe, an dieser Stelle will ich einfach Veränderung. Da soll es nach vorne gehen. Halleluja. 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 Jesus. Herr, wir wollen dir danken, dass deine Hände ausgestreckt sind, dass du dich um uns bemühst, dass du wirbst um uns, dass du uns zu dir ziehen willst, dass du uns die Augen auftun willst, wo wir einfach durch menschliche Vorstellungen dich begrenzen, wo wir dich behindern, wo wir eigentlich irgendwie selber die Dinge immer noch in die Hand nehmen und selber irgendwas machen. Und Herr, wir wollen dir sagen, wir möchten das lernen, von deiner Stimme abhängig zu sein, dich so zu kennen, dir so zu vertrauen, dass wir bereit sind, auch Dinge zu tun, die unseren Verstand übersteigen, die nicht mehr kontrolliert und durchgecheckt und bejaht werden von unserem Verstand, sondern wo wir aus dem Herzen heraus Dinge tun, die menschlicherseits uns was kosten würden. Vielleicht sogar was nicht mehr wieder gut zu machen wäre. Aber weil wir dich kennen, werden wir bereit sein. Wir bitten dich einfach, dass du unser Herzen zu dir ziehst. Wir bitten dich, dass du uns noch mehr Hunger nach dir gibst. Dass wir mit großem Eifer deine Gegenwart suchen. Und wir bitten dich, lehre uns, deine Stimme zu hören. Herr, du hast es gesagt, deine Schafe hören deine Stimme, Herr. Nicht die Lämmer notwendigerweise, aber wir wollen heranwachsen zu Schafen. Wir wollen erwachsen werden im Geistlichen. Wir wollen wirklich dich kennen und mit unserem Leben zeigen, dass wir dir vertrauen. Und dann werden wir sehen, dass du größer bist als jede menschliche Planung, dass du größer bist als was wir uns jemals ausdenken könnten. Wir kommen zu dir und sagen, Herr, lehre uns, rede du, verändere uns, gib du uns diese wunderbaren Schätze, von denen wir heute gehört haben. Halleluja. 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 Danke, Herr. Danke. Frage.